Die Querfunk-Mediathek ist auf zeitkapsel.querfunk.de oder stream.querfunk.de aufzurufen.
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz. Hallo und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Dienstag, den 19. November 2024. Der erste Beitrag in der heutigen Sendung ist die aktuellste Ausgabe von Fokus Südwest, das Magazin mit News aus dem Südwesten Deutschlands, übernommen von unseren Kollegen vom Freien Radio Dreieckland aus Freiburg. Viel Spaß beim Hören, wünscht Sebastian Schäfer für Querfunk Info.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Fokus Südwest, die Themen. Stuttgarter Gemeinderat fordert Lex 21. Nun sollen sogar Gesetze geändert werden, um das Ziel, das Rosenstein-Areal, das heißt die Gleisfläche des oberirdischen Kopfbahnhofs, bebauen zu dürfen. Nun soll also das allgemeine Eisenbahngesetz AEG § 23 abgebaut werden. Der Gang zum Bundesverfassungsgericht wurde am Donnerstag, 7. November, durch eine Mehrheit im Gemeinderat aus CDU, Grüne, Volt, AfD, FDP freigestimmt. Der 9. November, Anti-Nazi-Demo in Karlsruhe-Durlach. Die rechtsextreme Partei, die Rechte und die NPD hatten aufgerufen zum Jahrestag der Reichspogromnacht in Karlsruhe-Durlach am Samstag zu marschieren. Rosenstein-Bebauung AD, das könnte so sein. Das heißt, es geht mal wieder um Stuttgart 21 und jemand, der sich mit Stuttgart 21 in Stuttgart immer wieder beschäftigt, ist Hannes Rockenbrauch. Von der SÖS, der Stuttgarter Ökologischen Sozialen Gruppierung. Und ich sage einfach mal Hallo.
Hallo, schönen guten Morgen.
Der Gemeinderat in Stuttgart, der hat am letzten Donnerstag, am 7. November, hier eine ganz, ganz wichtige Sitzung gehabt. Und zwar hat er beschlossen, auf die Barrikaden zu gehen gegen Berlin. Ja, genauer gesagt, auf die Barrikaden zu gehen gegen Brüssel, weil es gibt die AEG, das heißt ein allgemeines Eisenbahngesetz. Und dieses allgemeine Eisenbahngesetz verbietet im Grunde genommen die Bebauung des Rosenstein-Areals und damit den Abriss der Gleise um Stuttgart 21 herum. Damit wäre praktisch Stuttgart 21, das heißt, dass der Bahnhof oben verschwinden soll, praktisch verschwunden. Und da ist es natürlich für mich interessant, was denn da überhaupt im Gemeinderat los gewesen?
Ja, also das ist schon eine sehr absurde Situation. Man muss sich vorstellen, all der Lärm, der Dreck, die Baustelle, die Milliardenkosten, die Behinderung der Bahnreisenden im ganzen Bahnhof Stuttgart und im Knoten drumherum. Da leiden ja die Bahnreisenden jetzt, seit die Baustellen losgegangen sind. Und alles gegen einen der größten Widerstände, die es in der Bundesrepublik je gab, hat man dieses Projekt durchgezogen. Und jetzt steht zur Disposition der eigentliche Anlass des ganzen Projektes. Es war nie ein Bahnprojekt, es ging immer um die Flächen, die oben frei werden sollten, um die wunderbar tolle Stadt. Und damit ist Stuttgart 21 immer schon eigentlich ein Immobilienprojekt gewesen. Und jetzt kommt raus, dass auch dieses letzte Argument für das Projekt, verkehrstechnisch bringt es nichts, ist eher ein Rückbau von Schieneninfrastruktur, ist viel zu teuer etc., zu unsicher. Und jetzt dieses letzte Argument, wir machen eine ganz tolle Stadt obendrauf, das ist jetzt eben nicht möglich. weil es eine Novelle gab des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Die Idee des Allgemeinen Eisenbahngesetzes war es immer schon, dass Bahnstrecken und Flächen, also wo auch Bahninfrastruktur liegt für den Betrieb, dass der besonders geschützt wird. Gerade vor so kommunalen Begehrlichkeiten wie Wohnungsbau, weil man logischerweise sagt, hey, Schienennetz funktioniert nicht als Flickenteppich, so mit so ein paar Meter Schiene und dann hört es auf, sondern wir brauchen leistungsfähige Verbindungen, gut ausgebautes Netz, gute Bahnhöfe. Und das ist eine Infrastruktur, an der hat die Gesamtgesellschaft, also ganz Deutschland, ein Interesse, weil es muss überall funktionieren, sonst funktioniert es ja im Anschluss nicht. Und deswegen ist es sinnvoll, diese Flächen zu schützen. Das hat das Gesetz immer schon vorgesehen. Jetzt hat man aber gemerkt, dass dieses Gesetz in den letzten Jahren ein bisschen zahnloser Tiger war und hat es dann Ende letzten Jahres novelliert und in bestimmten Punkten präzisiert, indem man klargestellt hat und gesagt hat, also hört mal her, wenn man momentan die Idee hat, man bräuchte Gleise nicht mehr und baut die zurück, dann kann man einen Antrag stellen, dass diese Gleise aus der Planungshoheit des Bundes und der Bahn rauskommen. Und dann können zum Beispiel Kommunen da Sachen machen. Aber das müssen Sachen sein, die wertvoller sind im Endeffekt, wie das Interesse da vielleicht auch mal in Zukunft, weil man kennt ja nicht die Bedarfe der Zukunft, keiner hat eine Glaskugel, die Bedarfe in der Zukunft zu sichern. Und es sind eben nur wenige Vorhaben. Also da könnte man Energieinfrastruktur bauen, da könnte man, ja, das kann ich nicht nachvollziehen, aber auch militärische Sachen machen etc. Aber man kann auf solchen ehemaligen Bahnflächen eigentlich nur in wenigen Fällen, wenn es absolut unmöglich ist, da jemals wieder Bahnverkehr zu machen, dann auch sowas machen wie Wohnungsbau. Mit dieser Präzisierung ist eben klar und definitiv auch nach Auskunft vom Eisenbahnbundesamt, dass da eigentlich Wohnungsbau nicht geht, zumindest nicht überall geht, sondern in den Flächen, wo man wirklich sagen kann, da braucht man Bahnfläche, da geht Wohnungsbau nicht. Sprich, wieder mal eigentlich die ganzen Mühen, all die Anstrengungen bei diesem Projekt sind momentan Makulatur. Die Stadt hat keinen Zugriff auf die Gleise und deswegen gehen jetzt die Stuttgart 21 Befürworter auf die Barrikaden. Weil wie sollen sie das den Bürgern erklären, wenn am Ende nicht mal die Stadt rauskommt, wie sie ihnen versprochen haben?
Die Stuttgart 21 Befürworter sind genau gesagt CDU, Grüne, Volt, AfD, Freie Wähler, FDP und die haben sich kurzerhand entschlossen, sich ans Bundesverfassungsgericht zu wenden, um dort Stuttgart 21 mit einer Lex 21 praktisch hier noch über die Runden zu retten. Was war da los, beziehungsweise wie wurde da hin und her argumentiert im Gemeinderat? Was kann man da nach draußen verlauten lassen?
Ja, es war eine öffentliche Debatte, deswegen kann man da alles erzählen. Im Endeffekt war es immer der Hauptkern, dass man sagt, ja, also Leute, wir planen da schon so lange dran rum, wir haben den Bürger so viel zugemutet, jetzt kann es doch nicht sein, dass da so ein Gesetz in unsere Planungen eingreift. Das haben alle praktisch der Befürworter, der Neuen und der Alten, also auch jetzt inklusive der Grünen geteilt, die gesagt haben, na, das ist schon ein besonderer Fall, Stuttgart. Da kann man doch jetzt nicht in die Planungshoheit eingreifen. Das würde die kommunale Selbstverwaltung einschränken. Jetzt finde ich das sehr absurd, weil noch nie waren diese Flächen in der Planungshoheit der Landeshauptstadt, weil es immer so ist, dass Bahnfläche erst, wenn sie nicht mehr in Betrieb ist, wenn sie stillgelegt ist, dann kann man den Antrag auf Freistellung stellen. Das haben wir an einer einzigen Stelle, sind wir da gerade im Verfahren. Das ist noch nicht rechtssicher, weil da geklagt wird. Aber sonst für den Großteil der Fläche war die Fläche und ist die Fläche noch nie in kommunaler Planungshoheit gewesen. Da hat die Stadt, die Stuttgart 21 Befürworter, bis jetzt Luftschlösser geplant. Sie hat noch nie das Recht dazu, einen Bebauungsplan zum Beispiel beschließen zu können. Das kommt alles erst noch. Und wir haben immer gesagt, Leute, ihr versprecht den Leuten was, wo ihr nicht wisst. Aus mehreren Gründen, aber ein Grund war eben auch immer, weil ihr es noch nicht bestimmen könnt, weil ihr es noch nicht in eurer Planungshoheit, ob das überhaupt kommt, diese tolle neue Stadt. Und das haben sie jetzt gemerkt durch diese Präzision des Eisenbahngesetzes. Das kann also gar kein Eingriff, mein Argument, sein in die Planungshoheit, weil wir die Planungshoheit noch nie hatten. Die Parteien der neuen S21-Befürworter und der alten S21-Befürworter haben aber genauso argumentiert. Zweites Argument, war dann so, dass zumindest bei den Grünen eine Differenzierung da war. Die gesagt haben, das Gesetz ist ja allgemein sinnvoll, ist ja richtig, Schieneninfrastruktur zu schützen. Aber in Stuttgart trifft es uns eben, weil es da um besonders viel Fläche geht, besonders hart. Und das darf nicht sein. Also so aus diesem Spezial- und Sonderfall Stuttgart heraus dann zu argumentieren. Und das finde ich wiederum mindestens genauso absurd wie das andere Argument, dass man sagt, der nimmt mal einem was weg. Ist jetzt dieses Argument, wenn man sagt, okay, wir haben hier in Stuttgart einen Einzel- und Spezialfall. Ja, liebe Leute, da kann man doch nicht hergehen und ein allgemeines Eisenbahngesetz dann schreddern. Das heißt, es dann, wenn es gekippt ist, bundesweit diese Flächen sozusagen für Begehrlichkeiten aller Arten und auch der Kommunen öffnet. Also überall in den Zentren liegen Bahnhöfe, überall in den Zentren gibt es wichtige, notwendige Bahnflächen und vielleicht auch für die Zukunft notwendige Flächen, wo wir die Bedarfe heute noch nicht kennen. Und wenn da jetzt alle Kommunen plötzlich sagen, ja geil, jetzt können wir wie in Stuttgart dort Wohnungsbau machen, weg mit dem Krempel, dann ist das ein Schaden für die Schieneninfrastruktur insgesamt. Und gerade wir in Stuttgart, und dass dann die Grünen in Stuttgart sagen, ja, aber wir wollen noch das Rosenscheinquartier und das ist so wichtig und schränkt uns so sehr ein, wenn das jetzt nicht kommt, schreddern ein allgemeines Eisenbahngesetz. Das ist absurd, das darf eigentlich nicht passieren, dass man das wegen einem Einzelfall den allgemeinen Schutz und den zu Recht hohen Schutz von Schieneninfrastruktur hier aufgibt. Das finde ich ganz gruselig. Wir haben dagegen gehalten, wir haben versucht, das zu entkräften und haben gesagt, hey Leute, gerade in Stuttgart, in der Situation, wo wir jetzt vielleicht schon lange dem Bürger was versprechen, aber das ist ja nicht das Problem des Gesetzgebers, dass wir hier lokalpolitisch den Bürgern Versprechungen machen, sondern gerade hier in Stuttgart, wo wir wissen, dass wir in der Zukunft einen zu kleinen Bahnhof haben werden, einen Bahnhof, der keinerlei Kapazitäten für die Zukunft hat, der im Betrieb höchst unsicher sein wird, was Brandschutz angeht, was Fehlerfreundlichkeit angeht. Die digitale Technik, die muss noch erfunden werden, die gibt's gar nicht dazu, nur um das Leistungsniveau einigermaßen zu halten. Wir wissen aber, dass durch die digitale Technik keine zusätzlichen Kapazitäten dazukommen werden. Die Technik gibt's nicht, die ist nicht finanziert, die Ausbaustufen sind nicht garantiert, die dazu nötig sind. Also gerade in Stuttgart mit dem zu kleinen, unsicheren Tunnelbahnhöfle, das wir da machen, ist ja klar, wie sinnvoll es ist, oberirdische Kapazitäten und Trassen frei zu halten für die Zukunft. Weil wir das brauchen werden, nicht nur in Notsituationen, sondern auch wenn zusätzliche Bedarfe kommen. Wenn wir sagen, hey, wir nehmen das jetzt mit dem Klimawandel endlich mal ernst, wir machen mal wirklich eine Verkehrswende und bringen mehr Menschen auf die Schiene. Wir müssten eigentlich auch über Güter reden. Das geht natürlich, Güter geht im unterirdischen Bahnhof. Vielleicht, wenn da gar keine Züge fahren und man dann City-Logistik reinmacht, automatisierte. Aber Güterzüge können natürlich in so einem Stuttgart 21 Bahnhöfe nicht fahren. Dazu kommt letztes entscheidendes Argument. Wir kappen die Gäubahn über die Panoramabahn in den Kopfbahnhof rein. Das wird gekappt, unnötigerweise. Und eine ganz wichtige Verbindung weiter in den Süden, in die Schweiz, aber auch möglichst perspektivisch nach Italien, wird da gekappt. Das ist absurd, dass die in Feigen enden soll. Und dann gibt's keine leistungsfähige Anbindung an den Hauptbahnhof, nur mit Umstiegen und etc. Das heißt, dieser wichtige Anschluss, auch der belegt, dass es oberirdisch Gleise braucht, die bis dann zum heutigen Kopfbahnhof hinführen und die Menschen wirklich ins Herz der Landeshauptstadt bringen, vom Bodensee, von der Schweiz und noch weiter weg. Also auch das ist ein Argument dafür, dass es wichtig ist, dass durch Eisenbahngesetz Trassen auch oberirdisch gesichert sind und jetzt nicht aus lokalpolitischen Egoismen geopfert werden.
Nun ist es so, der Gemeinderat hat praktisch beschlossen, aber das Bundesverfassungsgericht wird irgendwie entscheiden. Irgendwie ist natürlich relativ kompliziert. Das kann ich jetzt nicht fragen, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Das ist ja Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts. Aber schon irgendwie komisch, dass Stuttgart hier ganz einfach meint, sich darüber hinwegsetzen zu können. Wie schätzt ihr so generell die Chancen ein, dass hier gegen Stuttgart 21 beziehungsweise für die Bebauung des Rosensteinquartiers das Bundesverfassungsgericht vorgehen wird.
Also ich bin kein Jurist, ich kann es nicht juristisch beurteilen, habe meine Argumente vorher gesagt, wegen so einem Einzelfall wie Stuttgart darf ein so allgemeines Gesetz nicht geschreddert werden. Der Sinn des Gesetzes ist sinnvoll, was der Gesetzgeber sich da überlegt hat, ist sinnvoll. Und ich sehe es ganz klar so, dass es ein überragendes Interesse gibt, auch diese Infrastruktur zu schützen, auch für zukünftige Bedarfe zu schützen. Das ist alles notwendig und richtig. Und wenn der Bundesgesetzgeber das will, dazu ein Gesetz macht, dann ist das sein gutes Recht. Und wir müssen, und es ist ja nicht nur in dem Fall so, sondern bei allem übergeordneten Planungsrecht eigentlich. Also Kommunen handeln immer selbstbestimmt, aber im Rahmen allgemeiner Gesetze. Und es gibt in Deutschland eine Planungshierarchie. Also da gibt es eben das Baugesetzbuch, das vom Bund kommt. Da gibt es dann die Landesplanungsgesetze, die Regionalpläne. Und wir müssen uns immer an diese übergeordneten Planungen halten, weil es macht ja Sinn, neben den lokalen Bedürfnissen und der Selbstverwaltung gibt es eben für eine Gesamtgesellschaft wichtige Planungszusammenhänge wie übergreifende Infrastrukturen oder übergreifende Grünzüge für den Arten- und Naturschutz. Und diese sozusagen höherrangiges Planungsrecht zu sichern, das macht in der deutschen Planungshierarchie einfach absolut Sinn, weil man dann auf einer breiteren, größeren Ebene eben diese Zusammenhänge sichert vor eben den lokalen Egoismen, die es gibt, auch wenn die gut begründet sind. Ja. Und ich hoffe deswegen, dass das Bundesverfassungsgericht da sagt, das ist, Leute, das ist ganz normal, das ist immer so, da gibt es keine besondere Härte dadurch. Und die besondere Härte, die ist dann eine Frage des individuellen Freistellungsverfahrens. Da muss dann abgewogen werden, ob das allgemeine Gesetz, das hoffentlich weiter Bestand hat, wie weit es dann für Stuttgart und zum Beispiel gilt es dann tatsächlich für alle Flächen. Ja, mal ein Beispiel. Wenn man tatsächlich leistungsmäßig komplett einen Wartungsumstiegsrangierbahnhof daneben gebaut hat, dann sagt man vielleicht, okay, da ist nicht absehbar, dass man den alten noch braucht. Bei den anderen Infrastrukturen, ich habe gesagt, Gäubahn, zusätzliche Kapazitäten, Ergänzungsstationen etc., die man oberirdisch braucht, da ist es natürlich sinnvoll, die zu schützen. So welche Abwägungsentscheidungen im Einzelfall kann ja dann immer noch die Planungsbehörde, das Eisenbahnbundesamt treffen. Und wenn der das Bundesverfassungsgericht klar diese Abstufung macht und sagt, so unser Einzelfall kommt im einzelnen Verfahren dann, sage ich keine Sorgen, dass da jetzt die Gemeinderatsmehrheit mit durchkommt. Jetzt gibt es natürlich noch eine zweite Möglichkeit, weil Stuttgart 21 ist natürlich schon ein Projekt, wo ich meine, ich erinnere daran, dass ja mal auch Angela Merkel dieses Projekt als, wenn wir sowas nicht mehr bauen können wie Stuttgart 21, dann gefährden wir den Standort. Wie sollen wir dann gegen China etc. Mithalten können? Die planen Infrastruktur ganz anders als wir. Da gibt es so viele Stimmen, die dieses Projekt versuchen zu retten und als so existenziell und notwendig sehen, dass der politische Druck sehr groß ist. Sprich, der Gesetzgeber, das heißt die Mehrheiten im Parlament, könnten natürlich hergehen und das Gesetz wieder rückabwickeln und ändern. Das, glaube ich, ist die fast größere Gefahr, wie dass das Bundesverfassungsgericht jetzt hier entscheidet. Jetzt haben wir natürlich mit der Ampelauflösung, und das war auch Thema im Gemeinderat, da gerade unsichere Verhältnisse und wechselnde Mehrheiten. Ob man das jetzt vor einer Neuwahl und nach einer Neuwahl so prioritär hat, dieses Gesetz dann jetzt wieder zu schreddern und kaputt zu machen als Parlament, das weiß ich nicht, ob das auf der Tagesordnung so hoch steht. Ja, da gibt es jetzt tatsächlich in der Situation vielleicht andere Themen, die man versuchen muss, gerade hinzukriegen. Aber das ist für mich die größere Bedrohung dass dieses sinnvollen Gesetzes, dass eben sich Mehrheiten zusammenraufen, die ja breit da sind für dieses Projekt, außer bei der Bevölkerung, breit da sind und dieses Gesetz dann eben wieder geändert wird.
Mit anderen Worten, das Rosensteinquartier ist bis jetzt noch nicht gerettet, per Gesetz sehr wohl. Allerdings das Bundesverfassungsgericht steht dann noch ein bisschen davor und dann gibt es eben noch die großen politischen Entscheidungen, sprich der 23. Februar 2025, wie es dann im Bund aussehen wird und wie sich da noch größere Geister sich eben über Stuttgart 21 Gedanken machen werden oder halt eben auch nicht.
Ein Punkt, der mir noch wichtig ist. Alle Menschen, die jetzt glauben, dass das schlimm wäre, dass die Rosensteinbebauung nicht kommt. Ich möchte dich versichern, liebe Leute, dieses Argument, wir brauchen dieses Quartier unbedingt, um zum Beispiel in Stuttgart endlich für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, das ist völliger Quatsch. Die müssen sich keine Sorgen machen. Es ist eher andersrum. Das Rosenstein-Quartier ist klimatisch für die Menschen, die im Talkessel sind, eine echte Bedrohung, weil sie die wichtigen Frischluftabkühlungsgebiete und Durchflutungsgebiete stören wird. Es ist für den Artenschutz schlimm, aber vor allem, es kommt irgendwann und es kommt dort ein Wohnungsbau zu Preisen, der nie bezahlbar sein wird. Viel cleverer wäre es zu sagen, wir sparen uns das Ganze, wir machen auf dem Gelände was für Künstler, Kreative, lassen dort den Artenschutz, sorgen dafür, dass es ein wichtiges Klimabiotop bleibt. Da kann man viele wichtige Sachen für die Allgemeinheit machen, zur Erholung, für Freizeit auf dem Gelände, an den Stellen, wo man eben keinen Bahnverkehr braucht. Dort, wo man braucht, kann man ihn weiter betreiben. Das ist eine großartige Fläche, wo sich Stadtgesellschaft auch ein Stück weit weiterentwickeln und ausprobieren kann. Und die ganzen Ressourcen, die wir auch wahnsinnig viel Geld, das wir bräuchten, um dieses Areal überhaupt mal bebauungsfähig zu machen, sprich zu erschließen, dieses Geld stecken wir in die Bestandsstadt rein, um Leerstände zu beleben, um auf heutigen wirklichen Brachflächen Wohnungsbau zu machen und bezahlbaren Wohnraum zu machen. Wir nutzen dazu die ganzen schlauen Hirne und Menschen, die gerade die ganzen Pläne machen für Rosenstein, sich um die Gesamtstadt zu kümmern. Da hätten wir viel mehr Auswirkungen und Gutes für die Bürgerinnen und Bürger getan, wie wenn wir alle Energie, alles Geld, und da geht es weit um weitere Milliarden, die diese Erschließung kosten wird, auf irgendwann mal, und wir wissen alle, das wird noch sehr, sehr lange dauern, auf den Rosenstein projizieren. Wir brauchen heute Lösungen zum Beispiel für den bezahlbaren Wohnraum und die Klimaanpassung für die Gesamtstadt.
So zumindest Hannes Roggenbauch von der SÖS Stuttgart Ökologisch Sozial zum Thema. Der Gemeinderat geht gegen das allgemeine Eisenbahngesetz vor, um Stuttgart 21 ja doch nochmal durchzusetzen. Ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wir sind live am Bahnhof Karlsruhe-Durlach. Ich stehe hier mit
Ulrike Hinsches vom Netzwerk gegen Rechts in Karlsruhe.
Was ist heute hier deine Aufgabe?
Also meine Aufgabe ist, für das Netzwerk gegen Rechts die Presseanfragen zu beantworten. Das ist die Hauptsache.
Gegen wen demonstrieren wir denn hier heute?
Also angemeldet haben die Rechte und die NPD. Das sind rechtsextreme ausgewiesene Organisationen, die für den deutschen Weg in die Zukunft sind.
Und warum demonstrieren die denn hier heute? Also was sind denn deren Ziele jetzt gerade momentan?
Also ausgewiesen ist es der deutsche Weg in die Zukunft. Und dass es am 9. November ist, hat ja mit dem historischen Datum zu tun. Also für uns ist ja der 9. November ein Tag des Gedenkens. Da waren die Pogrome und alles. Aber am 9. November war ja auch ein Hitler-Attentat, was ihm den Weg zur Macht eröffnet hat. Und ich würde das denen mal eher zuschlagen, dass sie deshalb diesen Tag gewählt haben.
Was plant ihr denn dem heute entgegenzusetzen hier?
Also wir haben hier eine Kundgebung, die sehr breit getragen wird. Das zeigt sich auch an den Rednerinnen, Naturfreunde, Pfarrer, OAT, alles ist dabei. Und wir setzen dem entgegen unseren Willen, dass die Demokratie, der Antifaschismus gewinnen müssen.
Und die Organisation stößt hier in Karlsruhe auch lokal auf große Aufmerksamkeit und auf Zuspruch? Oder wie war das denn in den letzten Tagen?
Also wir haben jetzt bei dieser Kundgebung speziell außergewöhnlich viel Zuspruch erhalten. Also Blau-Weiß statt Braun, das ist ja aus Fußball, Kirchen, gemeinnützige Organisationen, AWO, Parteien, offenes antifaschistisches Treffen, also alles, was es gibt, hatte das Bedürfnis, die Unterstützung auch zum Ausdruck zu bringen, auch schriftlich gegenüber dem Netzwerk.
Wir sind jetzt hier noch circa eine Stunde, bevor die offizielle Kundgebung, die Demo beginnt. Mit wie vielen Leuten rechnen Sie denn heute?
Also wir haben angemeldet 1000 und da gehen wir auch von aus, besser wäre noch mehr.
Wir haben jetzt hier noch mehrere, also ich habe gelesen, dass es insgesamt 4 Anmeldungen zu Gegendemonstrationen gibt. Wer demonstriert denn heute noch gegen die Rechten, die heute auf die Straße gehen?
Also es gibt ja 2 Privatpersonen, die angemeldet haben, die auch Privatinitiativen machen, die einfach gegen rechts sind, antifaschistische Aktionen. Dann gibt es noch eine größere, das ist gegen Antisemitismus und Israel-Hass. Die haben einen anderen Schwerpunkt als wir. Die sind fokussiert auf die Israel-Frage und das Netzwerk gegen Rechts. Wir wollen an diesem speziellen Tag einen antifaschistischen Protest zum Ausdruck bringen.
Man weiß ja, dass auch gerade mit antifaschistischen Protesten die Kooperation mit der Polizei und die Kommunikation etwas heikel sein kann. Wie war das denn diesmal?
Also bis jetzt ging's, um das jetzt mal so auszudrücken. Wir wollten ja, dass die Rechten überhaupt nicht laufen können. Also das wird ihnen ermöglicht. Die Polizei hat auch ganz klar erklärt, das setzen sie durch. Demokratie ist für alle da, aber wir wissen ja alle, die Demokratie wird auch demokratisch abgeschafft. Und also die Atmosphäre war freundlich, aber wer auf dem Platz ist, sieht ja, es sind sehr viele da, die aufpassen, dass alles gut läuft.
Vielen, vielen Dank. Wir bleiben gespannt, wie sich hier die Demonstration und die Gegendemonstration dazu abspielen wird.
Ja, vorwärts.
Die Kundgebung und auch eine folgende Demonstration der Antifaschistinnen verlief größtenteils friedlich. Jedoch kippte die Stimmung gegen Ende der Veranstaltung, als die Polizei anfing, Antifaschistinnen aufgrund von Verstößen gegen das Vermummungsverbot vom Kundgebungsgelände zu entfernen und ihre Personalien aufzunehmen. Eine Person wurde sogar festgenommen. Eine andere Person berichtet von willkürlicher Polizeigewalt.
Also du bist hier gerade auf der Demonstration gegen Rechtsopfer von Polizeigewalt geworden. Was ist denn passiert?
Wir standen eben an der Seite zu den Nazis hingerichtet, an den Hamburger Gittern und haben Banner gehalten. Dann kam eine Durchsage, dass die Nazis weg sind von der Stelle, also wollen wir uns zurückziehen langsam. Und dann auf einmal haben die Cops reingedrückt. Ich habe das Banner so hochgehalten, wie ich konnte, um mich zu schützen. Die Cops haben nur gerufen, haut doch endlich ab, aber wir konnten gar nicht gehen, weil so viel Chaos war. Und dann habe ich einen Schlag ins Gesicht bekommen, meine Nase blutet ein bisschen, bei meiner Brille ist ein Glas rausgeschlagen und das Gestell ist kaputt. Und ich habe natürlich leichte Schmerzen und mein Freund hat einen Schlag auf die Rippen bekommen und kann gerade nicht schmerzfrei atmen. Ich stand vollkommen unter Schock und bin weg, aber immer weiter wurden dann auch Menschen abgeführt an mir herum und die Cops haben das ganze Kundgebungsgelände auch durchdrungen, also das war kein schöner Ort dann mehr.
Zum Ende der Veranstaltung konnten wir nochmal mit Ulrike Hinsches über den Verlauf der gesamten Kundgebung sprechen.
Also wir haben ja schon durch die Demoleitung auch von Ausschreitungen seitens der Polizei erfahren. Könntest du noch mal eine Einordnung geben, wie das Verhalten von der Polizei während der gesamten Demonstration war?
Also am Anfang sah es so aus, als ob sie sich an die Abmachungen halten. Wir haben uns ja auch an unsere Auflagen gehalten. Aber im Verlauf der Versammlung gab es ja auch außerhalb unserer Versammlungsfläche noch Vorkommnisse. Und dann sind immer mehr Polizisten näher gekommen, auch mit Pferden. Es sind auch zum Teil welche in die Versammlung in Uniform reingegangen. Und gegen Ende der Kundgebung hat sich das Klima doch sehr angespannt. Und wir mussten auch mehrfach die Leute auffordern, auf die Versammlungsfläche zu kommen, damit sie geschützt sind. Es wurden mehrfach die Polizisten aufgefordert, sich zurückzuziehen, die Fläche zu verlassen. Und es ist jetzt so, dass einige verhaftet sind. Das wissen wir nicht genau, warum. Das ist außerhalb von unserer Fläche passiert. Aber eine Person wurde auf den Weg zu uns von der Polizei zu Boden geworfen und verhaftet und mitgenommen. Ich war selber dabei. Ich war hinter der Polizeikette und wurde dann durch diese einsatzbereiten Polizisten und Pferde durchgeschleust, um selber wieder hinzukommen. Da war die Person, die zu Boden geschmissen wurde, schon verhaftet und weggebracht. Also es gab überhaupt keinen Grund, gegen die Antifaschistinnen was zu unternehmen, weil alle haben ihren Protest zum Ausdruck gebracht und niemand war gewaltbereit, auch nicht gegen die Polizei. Es sind welche bis an die Hamburger Gitter gegangen, das ist nicht unsere Versammlungsfläche, aber auch diese Antifaschistinnen haben die Gitter nicht übersprungen, nicht angefangen, gar nichts gemacht. Das war ein unverhältnismäßiger Polizeieinsatz gegen Antifaschistinnen hier in einem ganz bunten Publikum. Also hier waren alle möglichen Menschen und Bevölkerungsteile vertreten.
Ja, man hat es ja auch gesehen an den Fahnen, die geweht haben. Neben der kommunistischen Jugend, die Grünen. Seid ihr stolz auf euch, dass ihr so ein breites Publikum angezogen habt?
Also ich selber bin ja bei den Naturfreunden und bin auch für die Naturfreunde im Netzwerk gegen Rechts. Und zum Beispiel von uns waren heute besonders viele Menschen auf dem Platz, auch mit Fahnen. Und es ist ja auch ein Teil von unserem Spektrum. Also es ist sehr viele zum Ausdruck gebracht heute.
Ja, vorhin hat man schon gehört, bei der Ansage der Demoleitung, 2.500 waren circa da. Habt ihr mit so vielen gerechnet?
Also wir hatten ja 1.000 angemeldet und gedacht, das ist ein bisschen ambitioniert, und haben aber sehr mobilisiert und haben gemerkt, je näher dieser Tag kommt, wie die Bereitschaft und Empörung in der Zivilbevölkerung wächst, weil das auch an diesem speziellen Tag stattfindet. Und es sind überraschend viele gekommen und wir hoffen, dass das anhält.
Das war Focus Invest.
Nachrichten von links unten.
Werfunk Info. Querfunk Info am Dienstag, den 19. November. Das war die neueste Ausgabe von Focus Südwest von Radio Dreieckland. Weiter geht's mit einem Beitrag über die deutsche Wirtschaft. Wir hören eine weitere Ausgabe von Moneycracy. In Deutschland ist ja, wie der ein oder andere mitbekommen haben dürfte, die Regierungskoalition wegen Wirtschaftsfragen zerbrochen. Doch was ist überhaupt diese ominöse Wirtschaft? Wie funktioniert sie? Und wie kann es ihr, wie der ehemalige Finanzminister Christian Lindner ausgerückt hat, schlecht gehen? Das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß dabei.
Dinero, moneta, geld, coño. Moneycracy facts.
Money.
Moneycracy rules the world.
Wirtschaft, welche Wirtschaft? Willkommen zu einer neuen Folge von Moneycracy. In Deutschland ist die Regierungskoalition zerbrochen, weil es Finanzminister Lindner und seinen knapp 1900 Beschäftigten des Ministeriums nicht gelungen ist, die notwendigen Einnahmen zu generieren, damit ein solider Haushalt aufgestellt werden konnte. Nach Lindners Ansicht lag das an der fehlenden Ausgabendisziplin der anderen Ressorts, aber vor allen Dingen auch daran, dass es der Wirtschaft schlecht geht. Herr Lindner hat sich daher stets um das Wohlergehen der Wirtschaft bemüht, obwohl das eigentlich der Job von Herrn Habeck war. Aber der ist ja von den Grünen und die verstehen nichts von der Wirtschaft, während Liberale bekanntlich entsprechende Fähigkeiten mit der Muttermilch einsaugen.
Heute wollen wir uns mit den exotischen und schmutzigen Nischen der Wirtschaft beschäftigen und hoffen, wir können euch wieder einige interessante Einsichten vermitteln. Wenn von Wirtschaft die Rede ist oder besser darüber geschrieben oder im Fernsehen berichtet wird, kommt als Hintergrundbild meist eine Ansicht von rauchenden Fabrikschloten oder riesigen Werkhallen. Wer Wirtschaft sagt, meint oder besser gesagt meinte lange Zeit, Industrie oder allgemeiner formuliert produzierendes Gewerbe. Aber wie viel Prozent des Bruttosozialprodukts werden in Deutschland über die produzierende Industrie eigentlich gemacht? Wahrscheinlich würdet ihr mit eurer Schätzung zu hoch liegen. Die berühmten Fabriken sind gar nicht mehr so wichtig. Nur noch 28% der Wirtschaftsleistung gehen auf das Konto der Industrie. Dieser Wert ist seit rund 2 Jahrzehnten konstant. Damit liegt Deutschland sogar noch recht weit vorne. In Ländern wie Frankreich oder England macht die Industrie sogar nur noch 17% der Wertschöpfung aus. Also entgegen dem Klischee ist Wirtschaft nicht das, was im Ruhrgebiet oder Manchester früher mal existierte. Was hält unsere Wirtschaft also am Laufen? 2/3 des Bruttosozialprodukts wird im sogenannten Dienstleistungssektor erzielt. Weitere 4% in der Landwirtschaft. Der Dienstleistungssektor dominiert also erheblich. Aber was ist das eigentlich? Dieser Sektor umfasst alle Wirtschaftsleistungen, die nicht auf die Produktion von Gütern oder von landwirtschaftlichen Artikeln ausgerichtet sind. Also eigentlich alles im Bereich irgendwie Gesundheitswesen, Pflege, Presse, Beratung, Verwaltung, Bankwesen, auch die Polizei und vieles weiteres mehr. Eigentlich ist diese Einteilung auch nicht mehr so sinnvoll. Sie stammt aus einer Zeit, in der in vielen europäischen Gesellschaften jeder dieser Sektoren tatsächlich etwa 1/3 der Wirtschaftsleistung erbrachte, also Agrar, Güter und Dienstleistungen jeweils ungefähr 1/3.
Das ist allerdings lang her und es wäre sinnvoll, den großen Dienstleistungsblock in aussagekräftigen weitere Sparten irgendwie zu unterteilen, um ein exakteres Bild zu erhalten, welche Leistungen eigentlich wo erbracht werden. Denn vieles, was im Dienstleistungsbereich zur sogenannten Wirtschaftsleistung beiträgt, ist eigentlich eher erzeugter Aufwand. Ein Beispiel. Wenn die Zahl der Verwaltungsangestellten und Polizeibeamten sich seit 1960 vervielfacht hat und gleichzeitig der Anteil der Industrieproduktion und des Agrarsektors gefallen sind, bedeutet das nichts anderes als, statt Waren und Nahrungsmittel zu produzieren, lassen wir als Gesellschaft uns nun aufwendiger überwachen, reglementieren und verwalten. Die Kosten, die der staatliche Verwaltungsapparat erzeugt, tragen dann die BürgerInnen. Fast 50% des Bruttosozialprodukts beträgt mittlerweile diese Staatsquote in der Bundesrepublik Deutschland, also der Anteil der Staatsausgaben an der Gesamtwirtschaft. Im Jahr 1960, das wir jetzt einfach mal als Vergleichsjahr gewählt haben, betrug diese Staatsquote übrigens 23%, war also nur halb so hoch. Ob die Menschen damals nur halb so sicher und halb so gut verwaltet waren, kann bezweifelt werden. Dies gilt umso mehr, als dass viele konkrete staatliche Aufgaben in weiten Bereichen in den letzten Jahren privatisiert wurden. Man denke nur an das Fernmeldewesen, die Post, die Bahn, die kommunalen Krankenhäuser und so weiter und so fort. Die Hälfte unserer sogenannten Wirtschaftsleistung sind also Staatsausgaben. Hier die sogenannten Wirtschaftsleistungen, weil deren Maßzahl, das Bruttosozialprodukt, ebenfalls eine reformbedürftige Größe ist. Zu den Schwierigkeiten und der begrenzten Aussagekraft des Bruttosozialprodukts haben wir eine eigene Sendung gemacht, die ihr bei Bedarf gerne auch auf dem jeweiligen Portal, wo ihr uns hört, auch noch nachhören könnt. Da wird auch erläutert, warum es schwer ist, eine bessere Kennzahl als das Bruttosozialprodukt zu finden, weshalb wir auch in der heutigen Fragestellung zur Wirtschaftsleistung darauf zurückgegriffen haben.
Also nochmal zusammengefasst. Das Problem unserer Gesellschaft und ihrer Wirtschaftsleistung besteht darin, dass wir immer weniger produzieren oder herstellen und ein immer größerer werdender Anteil der Gesamtleistung in Form von Verwaltungs- und Reglementierungstätigkeiten erbracht wird. Auch im sogenannten Dienstleistungssektor selbst kann ein immer weiter wachsender Verwaltungsanteil festgestellt werden, also praktisch die Verwaltung der Verwaltung. Gesundheitsberufe sind schon klassische Bestandteile des Dienstleistungssektors. Allerdings werden in Deutschland nur etwa 75% der Gesundheitsausgaben für die eigentliche Behandlung oder Pflege aufgewendet. Ein ganzes Viertel, also 25%, frisst die Administration. Pflegekräfte beklagen seit Jahren, dass sie sogar nur rund 50% ihrer Zeit mit den Patientinnen verbringen, weil die andere Hälfte für Dokumentation und Verwaltung gebraucht wird. Es ist nicht zu übersehen, die Wirtschaft ist schon lange nicht mehr im Wesentlichen Produktion von Nahrungsmitteln oder industriellen Produkten. Wir beschäftigen uns mehr und mehr damit, uns gegenseitig zu verwalten, zu überwachen, zu unterhalten oder die Arbeit anderer zu organisieren. Das wird nicht ewig so weitergehen können. Denn durch das ausufernde Verwalten, Regulieren, Überwachen wird, anders als die Kennzahl des Bruttosozialprodukts vorgaukelt, eben kein realer Wert, keine echte Wirtschaftsleistung geschaffen. Durch die hohe Staatsquote, also die Tätigkeit des Staates selber für all diese Verwaltungs- und Überwachungsaspekte, wird die Leistungszahl des Bruttosozialprodukts aufgebläht, wobei oftmals kein wirklicher Wertzuwachs erzielt wird. Wir wollen das an einem Beispiel erläutern. Wenn eine Brücke über einen Fluss gebaut wird, so hat diese Verbindung einen Nutzen. Sie spart Zeit und Geld für Menschen, Güter und Unternehmungen. Sie verbindet Personen. Durch den Bau, durch die Arbeit und die damit verbundenen Investitionen ist ein bleibender Mehrwert geschaffen worden. So etwas drückt sich dann zu Recht in einem entsprechenden Anteil am Bruttosozialprodukt aus. In Deutschland passiert aber oft Folgendes. Dutzende von Staatsbediensteten planen, überlegen, prozessieren über Jahre, warum die Brücke nicht gebaut werden kann. Der Aufwand im Sinne von Kosten ist fast genauso hoch. Das Bruttosozialprodukt steigt also in beiden Fällen an. Nur dass es im zweiten Fall eben keinen echten Mehrwert, nämlich keine Brücke gibt. Wir sehen, Wirtschaft und Wirtschaftsleistung kann merkwürdige Formen annehmen. Um dies weiter zu vertiefen, machen wir zeitlich und thematisch einen großen Sprung ins England des beginnenden 18. Jahrhunderts. Eine neue Mode, ein neuer Genuss erobert die Insel im Sturm. Das Teetrinken. Tee stammt, wie die meisten von euch wissen, ursprünglich aus Ostasien. Dort hatten sich die Briten, nachdem sie die konkurrierenden Kolonialmächte Spanien und Portugal aus dem Rennen geworfen hatten, zahlreiche Handelsniederlassungen gegründet, um diesen Raum wirtschaftlich auszubeuten. Der Teegenuss breitete sich auf der Heimatinsel so schnell und so stark aus, dass dieses Genussmittel innerhalb weniger Jahre tatsächlich zum wichtigsten Handelsgut des britischen Empires wurde. Das klingt erstmal kaum glaublich, aber oft werden Waren in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung falsch eingeschätzt. Wer würde erwarten, dass heutzutage Kaffee nach Erdöl der wertmäßig größte Rohstoff oder das zweitwichtigste unverarbeitete Handelsgut darstellt? Die Briten damals gierten also im steigenden Maß nach Tee. Und dieser kam hauptsächlich aus China. Während also die berühmten Teeklipper, das sind diese schlanken, schnellen Segelschiffe, entwickelt wurden, um das begehrte Gut möglichst rasch um die halbe Welt zu transportieren, ergaben sich auf Seite der Wirtschaft, genauer gesagt bei der Handelsbilanz, große Probleme. Die Briten mussten für ihr neu entdecktes Nationalgetränk große Summen bezahlen. Immer mehr Silber floss nach China ab. Umgekehrt importierte das abgeschottete chinesische Kaiserreich so gut wie keine Waren aus England. Es kam also kein zyklischer Handelsstrom in Gang. In anderen Weltgegenden gelang es den Briten gut, preisgünstige Rohstoffe zu importieren und teure Fertigwaren aus ihren Manufakturen zu exportieren. China war, zusammen mit Japan, ein Sonderfall. Die immer noch vergleichsweise mächtigen Reiche wehrten sich erfolgreich gegen die westlichen Produkte, sodass das Grundmuster kolonialer Ausbeutung nicht funktionierte. Nun hätte das die Briten mit ihren stetig wachsenden Besitzungen überall auf der Welt nicht weiter gestört und sie hätten sich ihr Luxusgut Tee trotz gewisser Geldabflüsse einfach gegönnt, wenn dies im Falle des Tees nicht zu einer echten volkswirtschaftlichen Schieflage geführt hätte. Die negative Handelsbilanz mit China bedrohte, so unwahrscheinlich dies angesichts des Handelsprodukts Tee klingt, tatsächlich den Wohlstand der herrschenden Inselreich. Es floss zu viel Gold und Silber in den fernen Osten ab. Die Überlegungen, wie dies zu ändern sei, führten zu einem ziemlich unethischen Plan. Opium wurde seit Jahrhunderten in Nordindien angebaut und war ein Bestandteil der dortigen religiösen Kulte und auch der Volksmedizin. Massenkonsum von Opium existierte dennoch nicht. Der private, hedonistische Gebrauch war durch gesellschaftliche Tabus effektiv geächtet. Dennoch gab es natürlich auch Missbrauch und den Briten war die stark suchterzeugende Wirkung nicht verborgen geblieben. Während sie also mit chinesischem Tee selbst angefixt waren, wollten sie im Gegenzug die Chinesen mit Opium abhängig machen und so ihre Handelsbilanz ausgleichen. Dazu errichteten die britischen Handelsgesellschaften industriell aufgezogene Plantagen in Indien und auch die Weiterverarbeitung erfolgte im Fabrikmaßstab. Das so massenhaft erzeugte Opium wurde nach China verkauft und es kam, wie erwünscht, rasch zu einer hohen Zahl von Abhängigen in China. Die kaiserliche Regierung versuchte, dem Opiumhandel entgegenzuwirken, war jedoch wenig erfolgreich. Es handelt sich bei diesem Geschehen um den ersten bekannten Versuch in der Weltgeschichte, eine Droge als großräumiges, bedeutendes Wirtschaftsgut von staatlicher Seite zu etablieren. Die europäischen Kolonialmächte hatten auch zuvor schon die Droge Alkohol eingesetzt, um speziell in den beiden Amerikas die dortige indigene Bevölkerung, welche rasch abhängig wurde und aufgrund genetischer Besonderheiten auch besonders anfällig für die negativen Folgewirkungen war, zu unterwerfen. Dabei war der Alkohol auch ein Handelsgut, das aber nur eine begrenzte wirtschaftliche Bedeutung besaß. Der Hauptaspekt des Einsatzes von Alkohol, wie gesagt, vor allen Dingen im nord- und südamerikanischen Kontinent, lag in seiner zerstörerischen Wirkung für die dort lebenden Menschen und für ihre Gesellschaften. Tatsächlich wurde der US-amerikanische Westen oder die argentinische Pampa genauso effektiv mit Alkohol wie mit Kugeln erobert.
Die Briten erkannten diese die Gesellschaft und die Widerstandskraft zersetzende Wirkung auch bei dem von ihnen verkauften Opium. Als starke und die Persönlichkeit negativ verändernde Droge hatte es bei massenhafter Verbreitung sehr gut die Potenz, die Widerstandskraft einer Bevölkerung zu brechen. So geschah es auch. Und Nordindien und Südchina konnten den britischen Ausbeutungsgelüsten wenig entgegensetzen. Die chinesische Regierung erkannte die Gefahr und schränkte den Opiumhandel ein, beschlagnahmte britische Opiumlieferungen und ließ Händler verhaften. Darauf reagierten die Briten mit dem ersten Opiumkrieg 1839 bis 1842, der mit einem klaren Sieg der Europäer endete. China war gezwungen, Häfen für britische Güter, vor allem auch für das Opium, zu öffnen. Die Abhängigkeit weiter Bevölkerungsschichten, von der die Lebenskraft zerstörende Droge beschleunigte den Niedergang des chinesischen Kaiserreichs, das noch 100 Jahre zuvor als eines der drei mächtigsten Reiche der Erde gelten konnte. Wir wollen jedoch an dieser Stelle die Untaten der Kolonialmächte nicht weiter verfolgen, da uns in dieser Auseinandersetzung die Wirtschaftsaspekte interessieren. Um noch einmal die Größenordnung zu verdeutlichen, in dem der Opiumhandel das britische Riesenreich finanzierte. Letzter Auslöser des ersten Opiumskrieges war die Beschlagnahmung von 20.000 Kisten britischen Opiums in Canton, dem damaligen Haupthafen Chinas. Diese 20.000 Kisten sollten den Händlern von der britischen Regierung ersetzt werden, was eine Summe erforderte, die dem damaligen jährlichen Staatshaushalt der englischen Krone entsprach. Dies verdeutlicht, dass der Opiumhandel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einer der zentralen Faktoren der britischen Kolonialwirtschaft darstellte und Wohlstand und Dominanz des britischen Weltreichs wesentlich auf diesem Drogenhandel beruhten. Etwas später suchte die Droge dann allerdings die britische Insel selbst heim. Denn um 1853 bis 56 wurde mit dem Krimkrieg der erste moderne Krieg der Geschichte ausgefochten. Entgegen der Bezeichnung wurde nicht nur um die Halbinsel im Schwarzen Meer gekämpft, sondern es handelte sich um eine europäische, in gewisser Weise sogar weltweite Auseinandersetzung. Die zahlreichen Verwundeten wurden mit dem Schmerzmittel Morphium behandelt, einer Weiterentwicklung des Opium. Nach dem Krieg fegte die erste Welle Drogensüchtiger durch Europa, denn die ehemaligen Soldaten kamen von den Suchtstoffen nicht mehr los. Gerade Großbritannien hatte besonders mit der Sucht zu kämpfen, die rasch auch ganz unsoldatische Künstlerkreise und die bürgerliche Elite erfasste.
So, wir kommen zurück zur Wirtschaft und welche eher erstmal überraschenden Faktoren die Wirtschaftsleistung, das Wirtschaftswachstum beeinflussen können. Wir hatten im letzten Abschnitt den Krimkrieg erwähnt. Dort kam nicht nur das auch schon erwähnte Morphium zum Einsatz, sondern auch erstmals und in größerer Zahl und systematisch eingesetzt Tabak. Der wurde als effektives Beruhigungsmittel für die in großer Anzahl eingesetzten nicht professionellen Soldaten der sogenannten Volksheere verteilt. Dies führte zu einer sprunghaften europaweiten Ausbreitung der Tabaksucht und entsprechende Importe von Tabakpflanzen und Tabakwaren stiegen innerhalb weniger Jahre zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor auf. Der alte lateinische Spruch, der Krieg ist der Vater aller Dinge, trifft also auch auf dieses Handelsgut oder diese dann die nächsten 150 Jahre westliche Gesellschaften negativ mitbestimmende Sucht zu. Mit der massenhaften Verbreitung des Tabakkonsums in Europa und auch in Nordamerika finanzierten sich zahlreiche Regionen der Welt mit dieser in der Regel legalen, aber dennoch krankmachenden und vielfach tödlichen Droge. Kuba beispielsweise erwirtschaftet bis heute ein Viertel seiner Exporterlöse mit Tabak. Ohne diese Ausfuhren wäre die Insel seit langem pleite. Die Rauchwaren machen seit mehr als 150 Jahren deutlich, dass über Produktion und Handel mit Suchtstoffen sich ganze Staatshaushalte finanzieren lassen. Das klappt auch, wenn man das Zeug gar nicht selber herstellt, sondern nur Verbrauchssteuern erhebt und damit notwendige Einnahmen für die Herrschenden generiert. Deutschland war um 1930 Weltmeister im Rauchen. Der Pro-Kopf-Verbrauch lag höher als in jedem anderen Land der Welt. Dem entschiedenen Nichtraucher Hitler und seinen Nazis passten die qualmenden Deutschen überhaupt nicht ins Weltbild der gestählten Krieger. Trotzdem wurden bis auf einige verbalen Attacken im diktatorischen Staat nichts gegen das Rauchen unternommen. Im Gegenteil, stellten die Nazis während ihrer gesamten Herrschaft mit viel Aufwand die ausreichende Versorgung mit den so schädlichen Zigaretten sicher. Den Grund habt ihr euch wahrscheinlich selbst bereits erschließen können. Mehr als ein Drittel aller Verbrauchssteuereinnahmen der 30er Jahre ergaben sich aus der massiven Tabaksucht der Bevölkerung. Hitler finanzierte sein Drittes Reich und die Aufrüstung für den geplanten Krieg nicht unerheblich über die rauchende Bevölkerung. Zurück in die Gegenwart. In Syrien wird der Staatshaushalt seit über 10 Jahren zum großen Teil durch die staatlich initiierte industrielle Herstellung des Amphetaminpräparats Captagon sichergestellt. Über eine andere Einnahmequelle verfügt der marode Bürgerkriegsstaat praktisch nicht mehr. Also ist Herstellung und das Verteilen dieser schädlichen und illegalen Droge die Haupteinnahmequelle der syrischen Regierung. Wir sehen also, eine Volkswirtschaft kann sich über sehr unterschiedliche Wege finanzieren. Und nicht wenige davon sind ethisch fragwürdig oder insgesamt wenig nachhaltig und nicht zielführend. Zurück zum Deutschland der Jetztzeit, unserem Staat, in dem wir mehr oder weniger zufrieden und glücklich leben. Hier haben wir es mit einer anderen, auch recht fragwürdigen Spielart der Finanzierung des Staatshaushaltes zu tun, nämlich der Geldentwertung. Zwar beteuern die Herrschenden treuherzig, die Bekämpfung der Inflation habe oberste Priorität, aber eigentlich sind sie sehr zufrieden mit der inflationären Entwicklung. 7% Inflation bedeutet, dass ihre angehäuften Schulden 7% günstiger zurückgezahlt werden können. Oder in diesem Fall, da wird ja nichts zurückgezahlt, eher weitergerollt, als in weitere Kredite verbrieft werden können. 7% höhere Preise bedeuten 7% mehr Verbrauchsteuern, also deutlich mehr Geld in der Haushaltskasse. Es ist kaum eine realistisch durchsetzbare Steuererhöhung oder neue Steuer vorstellbar, die eine auch nur annähernd so große Summe in Lindners Kasse spülen würde wie 7% Inflation. Nun lässt die Inflation gerade ein wenig nach. Grund genug für die Herrschenden, nochmal nachzulegen. Mit der Zielsetzung der Senkung des CO2-Ausstoßes erhöhen sich jährlich die CO2-Abgaben, was zunächst einmal Energie teurer macht. Im Januar 2024 ist die CO2-Abgabe um 50% gestiegen. Die höhere Energiesteuer bringt der Regierung 2 Milliarden zusätzlich, auch nicht gerade Kleingeld. Diese sind allerdings zweckgebunden für Klimaausgaben. Viel entscheidender für die Haushaltslage ist aber der generelle Effekt. Da Treibstoff und Energie teurer werden, steigen entsprechend auch die Mehrwertsteuereinnahmen aller Produkte. Da nahezu sämtliche Produktionsprozesse und auch der Transport energieabhängig sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Preise für fast alle Waren durch diese erhöhte Energiesteuer ebenfalls ansteigen. Dadurch erhält der Staat, richtig, wieder mehr Mehrwertsteuer. Dabei werden wir aus berufenem Politikermund beruhigt. Es sei gar nicht mehr so schlimm, die Inflation sei ja schon zurückgegangen, es seien nur noch 3,7%. Das kann man ja wohl auch irgendwie verkraften. Was dabei verschwiegen wird, es sind 3,7% mehr auf die bereits massiven Steigerungen der letzten Jahre on top. Die offiziellen Inflationsraten, welche den Effekt für die Normalbürgerinnen übrigens systematisch unterschätzen, lagen 2022 und 2023 bei 6,9 bzw. 5,9%. Zusammengefasst sind unsere täglichen Einkäufe und nahezu all unsere Kosten in 2 Jahren um 13% gestiegen. Auf dieses Niveau kommen nun die fast 4% Inflation, die wir aktuell haben, noch obendrauf. Kaum jemand von uns wird in den letzten 3 Jahren 17,5% mehr verdient oder auf seinem Lohnzettel gefunden haben. Der Einzige, der diese Steigerung bei sich verbuchen konnte, ist der Finanzminister. Die Steuereinnahmen sind so hoch wie noch nie in unserer Geschichte und werden 2024, wie die Steuerschätzungen bereits versprechen, weiter steigen, also neue Rekorde brechen. Wenn ihr Näheres zur Inflation erfahren wollt und warum das so ein ganz besonders fieses Mittel ist, den vor allen Dingen einfachen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, dann verweisen wir gerne auf unseren Podcast zu diesem Thema. Und ihr findet das wie vieles andere, was wir gemacht haben, hier auf dem Portal, das ihr gerade hört. Für heute danken wir für eure Aufmerksamkeit und verabschieden uns bis zum nächsten Podcast. Wenn euch bestimmte Themen noch interessieren, die wir noch nicht abgedeckt haben, oder ihr irgendetwas von dem, was wir vielleicht schon besprochen haben, genauer wissen wollt oder anderer Meinung seid, schreibt uns doch. Ihr könnt uns immer über monacracy@riseup.net eine Mail schicken. Für Anregungen, Kritik sind wir stets dankbar. am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Frederik Liberatou, der heute den eher elektronischen Teil der Musik gestaltet hat und dazu wie immer Groovepad verwendet hat. Ein Hilfsmittel zur Gestaltung von Musik, das ihr kostenlos im Play Store oder bei Apple findet.
Querfunk Info. Das war Querfunk Info am Dienstag, den 19. November. Redaktion und Zusammenstellung Sebastian Schäfer. Morgen am Mittwoch, den 20. November, gibt es dann die nächste Ausgabe natürlich hier bei Querfunk Karlsruhe unter 104,8 MHz. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Dienstag. Macht's gut und tschüss.